Und Gegenspieler, wo du sagst, boah, krass, ja, den konnte selbst ich nicht umhauen?
Ja, das in der Bundesliga gab es keinen, weil das alles für mich kleine Fische waren.
Die hast du aufgefressen, Alter?
Die habe ich aufgefressen, ganz genau. Es gab keinen. Es gab aber auch internationalen, da habe ich sehr großen Respekt gehabt. Der hat bei AC Mailand gespielt, neben Baresi, Desailly.
Oh.
Ich bin auf den zugelaufen, da dachte ich, das wäre die Wand Deutschland. Ich habe gesagt, was ist das denn? Der guckte so an, das ist ein französischer Nationalspieler gewesen, Innenverteidiger, 6-7 Meter groß. Nein, Quatsch, 1,95 oder was? Boah, ich laufe zu, kam nicht vorbei. Ich kam nicht vorbei. Der hat mich aufgefressen. Dann habe ich Baresi umgehauen, dann kam der mich auf mich zu, so Kopf größer. Noch einmal Baresi hauen, ich töten, sagt er. Boah, ich habe in seine Augen geguckt, ich habe gefragt. Und dann stand ich Brust an den. Ich guckte hoch, ich habe gesagt, ich hau dir auf die Fresse, habe ich gesagt. Der hat das nicht verstanden. Der Franzose war das, weiß er. Und ich habe gesagt, bin Amok gelaufen, aber ich komme nicht vorbei. Ich kam nicht vorbei. Beste Spieler ever.
Krass, krass,
krass.
Beste Spieler ever. Bach.
Servus, willkommen zum Gegenpressing Podcast. Und Jonas, die sprachliche Niveau von Marcel Desailly im Deutschen ist schon stark. Wie ist es um dein Französisch bestellt?
Schlechter, muss man sagen, deutlich schlechter als um das Deutsch von Marcel Desailly.
Also krass, die Story von Thorsten Legert, krass, würde ich sagen. Vielleicht sogar krass. Und
hat mich aufgefressen.
Thorsten Legert oder die Geschichte?
Die Geschichte hat mich aufgefressen.
Also das muss man schon sagen, ist wirklich krass auch, glaube ich. Ich habe übrigens, nachdem ich dieses Video gesehen habe, mal kurz nachgeguckt, weil Desailly ist ja ein Kopf größer als Legert, sagt er, auch wenn er nachher Brust an Brust mit ihm steht, aber sie sind beide 1,85, muss man kurz vielleicht sagen. Da hat vielleicht auch so die Erinnerung ein bisschen getäuscht. Wichtig aber, glaube ich, für Thorsten Legert war vor allem, dass er Franco Baresi noch umgehauen hat.
Ja, aber Marcel Desailly ist ja 6-7 Meter groß.
Ja,
ich weiß nicht, wo du danach geschaut hast.
Gut, dann hat er gesagt, es war ein Witz.
Ist
hat er noch eingeordnet. Finde ich jetzt irgendwie, dass du ihn da jetzt einen Strick draus drehst. Er ordnet es ein und...
Aber in der Bundesliga niemand.
Nee, gab's
gab's keinen.
Alles kleine Fische. Gab's aber keinen. International hast du dann halt einen Marcel Desailly mit... Klar. Exorbitant guten Deutschkenntnissen. Und da hat er dann seinen Meister gefunden. Nicht Maestro, nicht Maître, sondern wirklich sein Meister, weil mit ihm konnte man sich ja noch auf Deutsch unterhalten. Jonas, apropos krass, ich weiß nicht, wie ich drauf kam. Thema Länderspiele. Für mich ist so für immer, also ich, als Kind, da hat man ja so gewisse Statistiken oder irgendwelche, so Wikipedia-Wissen hat man ja ganz oft so drin, ohne dass man weiß, warum. Also zum Beispiel, dass Klaus Reitmeier in Würzburg geboren ist oder solche Geschichten, das weiß man halt einfach.
Weiß man.
So, ja. Oder dass Pele Wollitz aus Brackel kommt. Das sind so Geschichten, das weiß man. Und für mich war zum Beispiel immer dieses Lothar Matthäus 150 Länderspiele. Ultra krass. Da gab es dann immer so welche in Ägypten oder so, die halt von 14 bis 47 in der Nationalmannschaft gespielt haben und da halt auf ihre Spiele kommen und dann halt, weiß ich nicht. Aber für mich waren diese 150, das war so alter Schwede, das ist so wahnsinnig krass. Wenn man dann auch noch denkt, ich glaube Schweinsteiger oder so, die haben gerade so um die 100, also das ist jetzt, die 150 waren wirklich, wirklich krass. Und jetzt ist die Frage, weißt du denn, wer momentan Führender in der Länderspiel-All-Time-Liste ist?
Weiß ich nicht, wer aber versucht, Cristiano Ronaldo zu sagen, weil der gefühlt ähnlich lange spielt.
Der portugiesische Ägypter, meinst du?
Ja.
Das ist korrekt, aber weißt du auch, wie viele Spiele er, oder was schätzt du, wie viele Spiele er hat?
Weiß ich nicht. 160?
226.
Wow. Okay.
Das ist einfach,
das ist krass.
Das ist einfach unglaublich viel.
Ja.
Also 226. Wie gesagt, Lothar Matthäus 150, für mich so immer vorne dabei von so Nationen, die ja in unserem Fokus so sind. Aber 226 ist schon einfach ein Brett. Danach kommt dann jemand aus Malaysia und Kuwait. Dann kommt schon Lionel Messi mit 196. Luka Modric hat 194. Krass. Dann haben wir noch in der Liste weiter runter von europäischen Spielern Ramos, hat auch 180 immerhin, auf Platz 11. Buffon auch bei 176. Alexis Sanchez 168. Dann wird's Casillas mit 167. Also sie sind alle über diesen Lothar Matthäus-Ding. Robert Lewandowski 163. Sind alle mehr als Lothar Matthäus. Und für mich ist, also Lothar Matthäus, ich gehe gerade mal runter, ist auf Platz 45 gemeinsam mit Ivan Perisic und Claudio Bravo.
Also in guter Gesellschaft. Aber jetzt überleg mal, was passiert wäre, wenn Jürgen Klinsmann ihn auf der Südafrika-Reise nicht ausgebotet hätte.
Gut, was da dann passiert wäre, das hätte die Geschichte des Fußballs sicher umgeschrieben. Aber es ist wirklich enorm, was sich da mittlerweile angesammelt. War mir so tatsächlich überhaupt nicht bewusst. Und ich habe mir dann auch gefragt, warum das so ist. Und ich vermute mal, das hat wahrscheinlich generell mit der gestiegenen Anzahl Länderspiele zu tun. Mhm. Und wenn man dann eben mal schaut, da stehen immer noch bei Wikipedia so die Geburtsjahre dabei, also der Jahrgang. Und da sind dann extrem viele in den 80ern. Also sprich, die jetzt so Mitte, Ende 30, also die diese gestiegene Länderspielzahl wirklich so in der Fülle auch mitgenommen haben. Da hast du Cristiano Ronaldo mit 85, Messi 87, Modric 85, Andres Guardado 86, Ramos 86. Also die sind alle, Alexis Sanchez 88, Casillas 81. Also das sind tatsächlich dann so die in diesen Jahrgängen. Und da ist dann wirklich die Frage, was dann wohl so die Kimmichs und weiß ich nicht heutzutage, was die alles da einsammeln.
Ja, die gehen Richtung 300 dann, ne?
Also muss ja fast. Kimmich hat jetzt schon 106.
Aber wenn du mich gefragt hättest, so wo ist Lodder mit seinen 150 Länderspielen, hätte ich safe Top 10 gesagt.
Oder? Also, was soll da noch sein? Also
Ronaldo, meine ich, hatte ich, glaube ich, halt mal gehört, dass er auf jeden Fall da weit vorbei ist. Und dann halt so ein paar Random-Spieler, wie du ja schon gesagt hast, irgendwo Malaysia, Ägypten, sonst was. Aber ich hätte gesagt, safe Top 10.
Ja, also ist er knapp nie mehr.
Knapp raus.
Knapp rausgefallen, eben teilt sich den 45. Platz mit Ivan Perisic. Ja, also interessant auf jeden Fall. Bin gespannt, wo das tatsächlich noch hinführt. Ich weiß auch gar nicht, wie lang tatsächlich Matthäus aktiver Nationalspieler war. Wahrscheinlich auch, ich schaue gerade nach. Wahrscheinlich auch, der hat ja auch recht früh angefangen.
Der ist auch mit 19 oder sowas, glaube ich, schon Nationalspieler geworden, würde ich mal tippen.
Also der hat insgesamt 20 Jahre Nationalmannschaft gespielt, natürlich auch mit Unterbrechungen dabei, muss man auch sagen. Der hat ja noch bis ins recht hohe Alter auch gespielt, aber insgesamt 20 Jahre. Und Ronaldo ist jetzt schon bei 22 Jahren.
Ja, aber guck mal, 2 Jahre mehr und fast die doppelte Anzahl an Spielen. Ne?
Ist unglaublich.
Also es ist schon Wahnsinn.
Kurz zum Abschluss, Ronaldo mit in den 225 Spielen, wie viele Tore?
Ja, fast even, würde ich sagen.
Nein, 143. Ja. Der hat ja dann auch schon gegen ernstzunehmende Gegner gespielt, muss man auch sagen. Vor allem habe ich das Gefühl, dass der so eine, sagen wir mal, bis vor 2 Jahren, die 5 Jahre davor, irgendwie wenig gespielt oder getroffen hat. Weißt du, also nochmal dieses Manchester und Endjahre Turin. Aber jetzt inzwischen irgendwie knipst er, glaube ich, wieder recht gut eigentlich.
Mhm. Ja, glaube auch.
Ah, wird nie Fan werden. Naja, aber Respekt auf jeden Fall für 226 Spiele. Kriegt er ein Kärtchen. So, Jonas, und jetzt habe ich was noch dabei. Da müsstest du mir mal sagen, was du davon hältst. Also, ich brauche eine Beratung von dir. Und zwar, ich liebäugle schon seit Wochen mit einem Gegenstand auf eBay Kleinanzeigen. Und der einzige Grund, warum ich es noch nicht gekauft habe, ist, weil ich nicht weiß, was ich damit machen würde. Also ich glaube, würde ich zu Hause nicht durchkriegen, das aufzuhängen. Aber es ist sowas random Geiles. Und zwar hast du es offen?
Ja.
Und zwar ist es ein angeblich, und ich habe ehrlich gesagt keinen Grund daran zu zweifeln, Original-Flipchart-Plakat aus dem Jahr 1994 vom Spiel FC Schalke gegen 1. FC Köln. Und dort ist dann drauf die Zuordnung bei Ecken, sowohl offensiv als auch defensiv. Und das, dieses Flipchart hat geschrieben oder gemalt Jörg Berger. Und es ist wirklich, ich weiß nicht warum, ich finde das großartig. Und ich würde es mir gerne kaufen. Und Jonas, du musst mir jetzt sagen, warum ich es kaufen sollte oder warum ich es nicht kaufen sollte.
Also kaufen solltest du es allein schon, weil Toni Polster, der schöne Bruno.
Das sind Namen drauf.
Also Alfons Ziegel, Rico Steinmann, also Weltklasse von den Namen.
Wir gehen gleich mal noch die Aufstellung durch.
Und dann, weil Jörg Berger, gut, aber das wusste man ja als alter Laptop-Trainer der damaligen Zeit, ja auch schon eine Mischung aus Mann- und Raumdeckung
ja
bei der Ecke hat spielen lassen.
Damals natürlich ganz was Neues. Und also es ist wirklich großartig. Und wie gesagt, ich habe das schon ein, zwei Leuten erzählt und dann hieß es so, ja, woher weißt du, dass es echt ist? Also ich glaube nicht, es ist so, so nischig. Ich kann mir niemals vorstellen, dass das jemand erfindet und aufmalt. Niemals. Wir reden hier vom Jahr 1994, Schalke gegen Köln, ein relativ bedeutungsloses Spiel. Oder was heißt bedeutungslos? Also es war kein besonderes Spiel. Ja? Es war einfach ein ganz normales Bundesligaspiel mitten in der Saison. Ich kann es mir beim besten Willen nicht vorstellen. Und ich finde es aber so geil. Aber wie gesagt, was könnte man damit machen, außer aufhängen? Ich will es ja nicht.
Also ist ja schon total geil, dass dieses Flipchart von Topcoach ist, wo ja unten so eine Zeichenlegende drauf ist.
Kenne ich aber noch, dieses Topcoach-Ding. Gab es bei uns früher auch noch in der Jugend, hatten das manche Trainer.
Sehe ich zum ersten Mal, wo in der Legende Ballweg, Laufweg, Spieler, Team
A. Wie man es einzeichnet.
Ball. Also es ist ich würde es mir holen. Und du musst es dann aufhängen, das ist klar.
Es ist so, also es kostet, eigentlich darf man es gar nicht sagen, gell, weil jetzt kauft wahrscheinlich jemand anders. 75 Euro mit Verhandlungsbasis. Ich würde da versuchen, mal sagen, 75 inklusive Versand. Der wird natürlich in der Rolle geschehen, deswegen kostet der Versand auch 10 Euro. Ich werde mal anschreiben. Es ist so absurd. Es ist wirklich so dumm. Du kannst doch bei niemandem damit angeben.
Boah, das weiß ich nicht. Da findest du schon wen. Also allein schon die defensive Zuordnung Thomas Link gegen Toni Polster.
Ja gut, musst du deinen besten Mann anstellen. Büskens gegen Weiser.
Juri Mölder gegen Alfons Ziegel. Auch ein Key-Duell bei einer Ecke.
Ja, Eigenrauch soll den Raum abdecken.
Ja.
Jerzy Niemetz, Tor, auf die Linie gehen.
Und Radek Latal vorne, Konterfahren.
Ja, also gehen wir die Aufstellung durch. Bei Schalke haben wir im Tor Jens Lehmann, dann Yves Eigenrauch, Thomas Linke, Michael Prus, Ingo Anderbrügge, Mike Büskens, Waldemar Ksinitschuk, der sagt mir als einziger nichts, Radoslav Latal, Andi Müller, Jerzy Niemetz, Juri Mölder und als Trainer Jörg Berger. Ist großartig. Und bei Köln kennt man auf jeden Fall Bodo Ilkner, Olaf Janssen, Wolfgang Rolf, Patrick Weiser, Bruno Labbadia und Toni Lass es polstern. Und Gegenspieler von Jörg Berger auf Kölner Seite, Morten Olsen.
Gut, das war auch ein Duell der Trainerstrategen.
Ja,
klar.
Spiel endet 3-1 für Schalke. Anderbrügge 14. Minute mit dem Dosenöffner. Und dann Ausgleich Köln und Juri Mölder und Anderbrügge dann nochmal mit einem schnürten Doppelpack per Elfmeter und macht das Ding klar. Ja, also es ist
eine klare Kaufempfehlung.
Ich weiß einfach nicht, soll ich das hier hinter mich?
Ja, ja.
Aber das Ding ist, das ist zum Beispiel auch, also jetzt, wenn ich jetzt, also rein fiktiv, wenn ich zum Beispiel bei der Arbeit auch so Telefonate hätte.
Dann kannst du es auch.
Und ja, aber dann muss ich jedes Mal, fragt dann jemand, oh, was ist denn das da hinter dir? Dann sage ich, du, das ist das Flipchart von Schalke gegen Köln 1994, Trainer Jörg Berger.
Aha. Die Eckenzuordnung. Das ist gleich ein Dosenöffner im Gespräch, ist doch super.
Nee, das ist absolut ein Dosenschließer. Also, Ich erzähle es dann so scheibchenweise. Jan Jiří Němec, der kleine tschechische Zauberer, der musste die Torlinie abdecken. Schweigen. Ja, aber Labbadia, Polzer kennst du, oder? Nichts. Nichts. Herr Olaf Janssen macht Raumdeckung und kommt über den Rückraum rein. Klingelt nichts bei mir. Morten Olsen ist doch ein Begriff. Nee.
Okay, und dann aber auch so wütend werden, ja, je mehr nichts kommt.
Er muss aber Morten Olsen kennen. Blinder, du, echt.
Ja. Geh aus meinem Call raus, ja, jetzt, Kerle.
Aber Topcoach kennst du, oder? Ja, und man muss dazu sagen, was natürlich weiterhin, also weißt du was, ich glaube, das Universum will, dass ich das kaufe, weil ich bin wirklich zufällig drauf gestoßen und der Verkäufer heißt Sascha. Also,
wie gesagt, von mir eine klare Kaufempfehlung.
Oder es ist so ein Fenster in die Zukunft, weil ich es halt irgendwann auch verkaufen werde.
Aber dann für 175 Euro.
Ja, sicher. Der weiß ja gar nicht, was es wert ist.
Eben.
Und dafür, dass es schon seit fast einem halben Jahr online ist, scheint es doch nicht so viel Interesse. Nee, ich muss es mir holen. Ich habe keine Ahnung, was wir machen. Da hält mich ja auch hier jeder zu Hause für, also die ist ja bekloppt. Naja, muss man noch überlegen. Ja. Jonas, du hast schon angekündigt, dass du bist wütend.
Ich bin richtig wütend.
Geht ja bei dir schnell, muss man sagen.
Ja, und es geht auch mal wieder um den Videobeweis. Also, nichts Neues. Hast du am letzten Wochenende, letzter Bundesligaspieltag, den letzten Flutlichtfreitag gesehen?
Hat wer gespielt?
Dortmund-Gladbach.
Ja, habe ich leider gesehen.
Und da gab es ja dann sozusagen Dortmund 1-0 in Führung gegangen.
Zu Unrecht.
Wie dann später rauskam, gegebenenfalls zu Unrecht. Manuel Gräfe sagt, vollkommen zu Recht, also ist die Diskussion abgeräumt. Hast du dann aber auch sozusagen den Kommentar mitbekommen, ja gut, das kann der Videoschiedsrichter ja auch gar nicht challengen, weil die Kamera, die das vermeintliche Foul eingefangen hat, eine Sky-Exklusivkamera ist, deren Bilder dem Videobeweis nicht zur Verfügung stehen?
Dazu zwei Dinge. Zum einen, wir sind ja, glaube ich, mittlerweile wirklich an einem Punkt und da ticken wir, glaube ich, gleich. Wir sind an einem Punkt, wenn Manuel Gräfe was sagt, nehmen wir das Gegenteil an.
Ja.
Und zu dieser Exklusivkamera, das wurde von der Familie Küpper, auch kaum gefeiert, glaube ich. Also es wurde selten erwähnt, dass das ja von Sky aufgedeckt wurde.
Ja.
Ja, fand ich auch spannend, dass tatsächlich es, also die eigene Bilder haben und ja, also was war da wohl später bei der DFL los, fragt man sich.
Aber dann kannst du die Nummer doch jetzt auch endgültig abmelden mit dem Videobeweis. Also wenn die nicht mal alle Bilder kriegen, die theoretisch eingefangen werden in diesem Stadion, um Szenen beurteilen zu können.
Gut, aber ich bin grundsätzlich bei dir, das kann man schon mal sagen. Aber wenn ich jetzt das Teufelchen auf der Schulter wäre, könnte ich auch sagen, naja, wir haben im Stadion 150 Millionen Kameras durch die ganzen Handys, die Bilder nehmen wir auch nicht zur Auswertung.
Stimmt. Aber es sind ja die Bilder, wo die anderen Bilder ja vermutlich auch herkommen für den Videobeweis, von dem, der das Spiel exklusiv überträgt.
Na, aber das ist ja eben die Sache. Ich glaube eher eben nicht. Ich glaube, das ist ja der Witz an der Sache, der gar nicht so witzig ist, dass ja die DFL sozusagen Kameras aufstellt und das Signal wird von den Fernsehstationen, von Sky, aber auch von allen anderen auf der Welt verwendet, weil das ist, was die DFL zur Verfügung stellt. Und Sky hat aber zusätzlich offenbar noch eigene Kameras aufgestellt, deren Bilder nicht ans weltweite Signal zum Beispiel gehen.
Ja, aber das kann ich ja doch trotzdem nicht machen, selbst wenn das so ist. Also jetzt mal ganz ehrlich, ich muss doch alle Bilder zur Verfügung haben, wenn ich so ein Mittel wie den VAR einführe, die kommerziell da produziert werden.
Aber das dauert halt zu lang. Also ich kann schon nachvollziehen, warum man das nicht macht, weil dann müsstest du ja im Prinzip, bei so einer Entscheidung müsstest du ja, jetzt übertrieben gesagt, einmal rumtelefonieren, Hier, Ägypten, habt ihr irgendwie eine Kamera zufällig? Hier, könnt ihr uns, habt ihr was gesehen? Also, das ist irgendwie, glaube ich, nicht.
Naja, so ist das ja nicht. Die Bilder werden ja entweder von Sky oder von der DFL ja weltweit zur Verfügung gestellt. Also, es gibt ja nur einen.
Na, eben ja nicht. Also, ja, so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass eben, es gibt ein weltweites Fernsehsignal, das die DFL filmt und herausgibt. Das Sky auch nutzt, aber offenbar nicht nur, sondern sie nutzen auch zu 10% manchmal noch ihre eigene Kamera, die ja irgendwo rumsteht und ja, die nur von Sky beauftragt ist.
Aber das kann ich ja könnte ich übereinbringen für so ein Mittel wie ein Video. Also, dass ich nur einen.
Das könnte ich.
Feed hab.
Aber ich vermute, das sind auch so Sachen, weißt du, wie zum Beispiel diese Coaches-Cams, die sind ja auch nicht im offiziellen Signal von der DFL vielleicht und. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die auch nur Sky exklusiv aufgestellt hat. Und da hat dann die DFL halt auch keinen Zugriff, weil Sky das ja gar nicht teilen will.
Ja, aber ich muss doch, wenn ich als DFL Rechte vergebe und nutze so Mittel wie den Videobeweis, muss ich doch, wie gesagt, alle Kameras, die offiziell das Geschehen auf dem Platz aufnehmen, auch zur Verfügung haben und dem vierten Offiziellen zur Verfügung stellen. Sonst kann ich das doch halt auch gleich lassen.
Ich verstehe schon, was du meinst. Und ich bin auch bei dir. Nur für mich liegt der Fehler nicht darin, dass die jetzt diese exklusive Sky-Kamera nicht genommen haben, sondern für mich liegt der Fehler eher darin, dass sie offenbar zu wenig Kameras haben, um so eine Situation aufzulösen. Da liegt für mich der Fehler.
Ja.
Und dass Sky ihre Exklusivkamera, die sie da aufgestellt haben, dass die Bilder natürlich nicht freiwillig an die DFL geben, an die Institution, denen sie Milliarden latzen müssen, damit sie die Übertragungsrechte kriegen und dann sollen sie im Gegenzug das Zeug zur Verfügung stellen, würde ich jetzt auch nicht machen.
Aber da könnte ich ja Sky zu zwingen. Entweder ich schreibe in den Vertrag rein.
Ja, klar, wenn es im Vertrag steht, schon.
Ihr dürft keine Kameras zusätzlich aufstellen, dann habe ich das Problem nicht. Oder sie sagen halt, ihr müsst mir alles zur Verfügung stellen.
Ja,
aber ich fand es auf jeden Fall echt spannend, hatte das vorher noch nie gehört,
nee,
dass Sky
auch nicht.
Eigene Kameras hat und ist vielleicht jetzt auch das erste Mal aufgefallen.
Also ich glaube jetzt nicht, dass die aufgestellt haben und dann, wie soll ich sagen, also
haben die also aufgestellt.
Aber einfach aufgestellt haben, ja.
Weil die Dortmund verpfeifen wollten da.
Naja, gut. Ach so, ja, also sie haben es ja nicht geschafft, sie zu pfeifen, weil die DFL wie immer die schützende Hand über euch hält.
Genau.
So kann man es ja sagen.
So kann man es sagen.
Weil vielleicht für alle, die es nicht gesehen haben, es war ein, sagen wir mal, relativ klares Foul von Guirassy bei einer Flanke, der einen umreißt. Die Flanke ging aber gar nicht zu ihm, sondern über ihn drüber, weit über ihn drüber. Und hinten stand dann einer, der Brandt, glaube ich, der das Ding dann Volley eingeschweißt hat. Aber das Tor hätte auf jeden Fall abgepfiffen werden müssen. Und ich meine, das war jetzt keine, deswegen sage ich, da liegt für mich der Fehler eher drin, dass es offensichtlich keine Kamera gab, die das gesehen hat. Beziehungsweise vielleicht gab es eine Kamera, die das gesehen hat, aber niemand hat hingeguckt. Das kann ja auch sein. Weil das war ja kein verstecktes Ding. Das war ja relativ
am
Elfmeterpunkt.
Also hinterher hat man so ein bisschen zwischen Zeilen lesen können, dass es keine gab, die den Winkel hatte. Also die von der Seite quasi reingefilmt hat, hatte ja den Gladbacher im Fokus, weil Guirassy dahinter gestanden hat. Und die von der anderen Seite, da war zu viel Verkehr dazwischen, um das zu sehen. Und die hinterm Tor war anscheinend diese Sky-Exklusivkamera, die das hatte.
Ja, auf jeden Fall war es ein sehr deutliches Foul und das hätte.
Also ein Foul war es nicht, das. Also, sind wir uns da einig?
Sonst wäre es ja gepfiffen worden.
Eben. Also,
ich meine, wir haben schon den VR und dann wäre es ja wohl gepfiffen worden.
Ja, ganz klar.
Ja, okay. Also das, wie gesagt, ich kann deinen Ärger nachvollziehen. Ich sehe den Fehler eher so ein bisschen weiter vorne. Aber da haben wir, glaube ich, auch zu wenig Einblick, als dass wir das genau sagen können. Jonas, zum Abschluss vom Intro, du hast, glaube ich, nichts mehr dabei.
Nee.
Habe ich noch was, ein kleines Quiz schon mal vorneweg. Wir machen ja gleich noch ein richtiges Quiz, also ein kleines Quiz. Und zwar möchte ich von dir die, sagen wir mal, also es gibt ja eine Top 10 von jeweils von Nationalitäten, die in der Bundesliga gespielt haben, mit Spielern dieser Nationalität, die meisten Einsätze haben in der Bundesliga, all time. Also zum Beispiel, welche Polen haben die welche 10 Polen haben die meisten Einsätze.
Ja.
Und ich möchte von dir jetzt mit so ein paar Ländern mal durchspielen. Und du musst mir jeweils, jetzt darfst du sagen, ob du die Medium- oder die Schwer-Variante willst, 3 oder 5 Spieler der Top 10 nennen.
Was willst
du
machen?
Immer schwer. Immer schwer. Also 5 von 10 müsstest du nennen. Ich gebe dir mal das erste Land vor und sage Belgien. Also die Top, vielleicht nochmal kurz zum Mitschreiben, die wir suchen die Spieler, die in dem Fall die belgischen Spieler, die in der Bundesliga die meisten Einsätze haben. Und von den Top 10 musst du 5 nennen.
Ja, Belgien ist natürlich auch dann gleich.
Ohne Fehler übrigens. Man muss einfach, jeder muss sitzen.
Okay. Belgien. Da habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viele auf dem Schirm, aber ich tippe mal, dass Axel Witsel da dabei ist.
Das ist die Nummer 11.
Ja, okay. Hatten doch die Top 11. Naja, weiß ich
nicht. Also du kennst alle 10, die Top 10 kennst du alle.
Ja, bestimmt. Dann wird's, ich frage mich ja in Deutschland vor Ort. Wen gibt's? Also es gab ja ein paar bei Schalke. Die könnten aber auch zum Teil Holländer gewesen sein, das ist dann nicht immer so trennscharf.
Kannst du schon mal bleiben? Bleib mal bei Schalke. Das ist schon mal ein guter Anfang mal.
Schalke HSV hat Emilien Penza gespielt.
Nummer 10, ja.
Bart Gohr?
Bart Gohr? Nee, ist die 15.
Boah, keine Ahnung.
Also, einen Daniel van Beuten kennst du.
Ah ja, Daniel van Beuten, richtig.
Du kennst einen Nico van Kerkhoven. Du kennst einen Philipp Dahms. Du kennst auch einen Jean-Marie Pfaff. Du kennst auch einen Marc Wilmots.
Ah, Wilmots, ja, okay. Den hätte man da.
Aber tatsächlich auf den Top-Spieler, der völlig nachvollziehbar Top-Spieler ist, aber auf den ich auch nicht gekommen bin, ist Koen Castells mit 283 Einsätzen. Platz 2, Torgan Hazard mit 234 Einsätzen. Noch vor Van Beuten, Dahms 4., dann Jean-Marie Pfaff, Nico van Kerkhoven. Dann auf Platz 7, 144 Einsätze, Dodi Luke Bacchio. Dann kommt schon Sebastian Bornau mit 140, vor Marc Wilmots und dann Emil Mpenza. Gut, also Spiel verstanden, war zum Eingewöhnen. Machen wir doch als nächstes mal, was könnten wir denn machen? Hast du eine spontan? Mach mal Italien.
Boah, Italien.
Ist gar nicht so einfach im Essen.
Nee.
Oh Gott.
Boah, wen gab's denn als Italiener?
Da fängst du mal als Tipp, fängst du mal bei Bayern an.
Boah, bei Bayern hätte ich Luca Toni.
Ja, Nummer 8.
Und Ricciero Rizzitelli, der hat aber nicht so viel Spiel gemacht.
Rizzitelli Nummer 9 mit nur 45 Einsätzen, vielleicht als Einordnung.
Ja, dann könnte auch Ciro Immobile da eine Rolle spielen.
Nein, ist die Nummer 11 mit 24 Einsätzen. Mhm. Hat er so wenig Spiele für euch gemacht?
Anscheinend.
Lecko Fatz.
Italiener.
Ist nicht Massimo Otto.
Italiener hat man gar nicht so viele auf dem Schirm in der Bundesliga.
Du könntest mal nach Italienern, die man gern auch Italo-Deutsche nennt oder Deutsch-Italiener.
Na, also Diego Contento.
Starker Call, aber Contento hat er nicht für Deutschland gespielt? Ist hier gar nicht aufgeführt.
Dann haben wir, wie hieß denn der Leipziger?
Diego Demme? Nein. Viel, viel offensichtlicher. Guck mal nach Freiburg.
Vincenzo Grifo?
Platz 2 mit 288 Einsätzen.
Aber Diego Demme nicht? Hat der nicht so... Krass.
Dann bleibst du mal auf Freiburg, beziehungsweise Schalke. Sind Brüder, einer davon hat aber die vielen Einsätze. Daniel und, wie heißt der andere? Caligiuri.
Ah, die Caligiuri.
Caligiuri, okay. Daniel mit 372 auf Platz 1. Dann schaust du mal noch zum VfB auf die Außenverteidigerposition. Christian Molinaro, dann schaust du bei Wolfsburg in die IV.
Basagli.
Korrekt, Nummer 6. Nummer 7 ist, wundere ich mich, dass du da nicht drauf kommst, weil es, glaube ich, einer deiner engsten Freunde ist.
Einer meiner engsten Freunde.
Ja, ihr habt euch schon mehrfach, also seit Perdu, habt euch schon mehrfach, glaube ich, getroffen. Mindestens einmal.
Giovanni Federico.
Korrekt, Nummer 7. Und dann haben wir auf Platz 10, aktuell bei Gladbach unter Vertrag, Fabio Chiarodia. Nach dem Otto nur 18 Einsätze.
Na, krass.
Bonucci 7.
Ja, Bonucci habe ich ausgeschlossen. Da wusste ich, dass der bei Union nur so eine Handvoll gemacht hat.
Also du bist wirklich gar nicht so gut. Das ist schön. Was wäre denn für dich eine Komm mal Niederlande. Wobei, ist auch wieder nicht einfach, weil es da viele gibt.
Da gibt es 100.000. Niederlande.
Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig. Das ist zu schwierig, glaube ich. Aber ja, probier mal.
No, da wäre ich auch bei Juri Mölder dabei.
Juri Mölder ist die 12. Mit 177 die 12 aber.
Ja, es ist Holland schwer. Ich weiß nicht, ob Van der Vaart so viele Spiele gemacht hat.
Platz 16. Also hat viele gemacht, 152, aber ist Platz 16.
Alfred Neihüs.
Platz 11.
man tastet sich so ran, ne?
Jetzt guckst du mal, für den Anfang guckst du mal bei uns.
Gut, Arjen Robben.
Korrekt, Platz 7 mit 201 Spiel. Dann guckst du mal bei eurem Erzfeind in den Sturm.
Klaas-Jan Hünteler.
Platz 10. Dann guckst du bei Hertha in die IV.
Dick van Buurik.
Platz 3. Dann guckst du mal nach Augsburg in die IVAV.
Goveleo.
Korrekt, führender mit 263. Dann guckst du aber nochmal dahin. Glaub auch bei Gladbach gewesen.
Ruhl Brauers.
Nee, ich glaube, der war Belgier. Paul Verhaag. Und dann schaust du noch zu Bremen und VfB auf die Libero-Position.
Frank Verlade.
Also einen machen wir noch. Was könnte es denn geben, was... Ja, ich schaue gerade mal, wie es hier aussieht.
Polen fühle ich mich stark. Da habe ich, glaube ich, 3 von.
Polen fühlst du dich stark?
Den ich brauche. Mhm.
Okay. Polen. Gut, schieß los.
Pitchcheck, Kuba und Lewandowski.
Langsam. Pitchcheck 2 mit 332 Spiele. Blaschikowski 5 mit 235 Spielen. Und was war der dritte?
Lewandowski.
Spitzenreiter mit 384.
So, abgeräumt. Wir hatten ja nur 3, ne?
5, mein Freund.
Tja.
Gibt es wenige Überraschungen da vorne? Also sagst du bei allen, oh, stimmt, ja.
Die Frage ist, ob man immer weiß, dass das Polen sind.
Das sind definitiv Polen.
Ich nehme aber mal noch Jacek Czinovek.
Jacek Czinovek, 13. Also bei Polen muss dir ein IV-Duo einfallen.
Ah, Tomasz Waldoch, ist
korrekt,
klar.
Platz 4.
Und Heito.
Platz 8.
Ja.
Bei 5. Und dann haben wir auf Platz 3 Eugen Polanski. 6 Artur Wichniarek, 7 Marek Lesniak, 9 Tomasz Stebel und Platz 10 Jan Furtok. Ja, gar nicht mal so gut, würde ich sagen.
Ich hoffe, dass das bei unserer Jahresabschlussfolge keine Rolle spielt.
Ich hätte definitiv besser abgeschnitten, aber du kennst mich, ohne Druck stark. Mit Druck zerbreche ich. Mit diesen Worten können wir weitermachen. Das Wer bin ich, habe ich heute dabei, wird gleich weitergequizt. Bist du parat?
Ja.
Ich habe gespielt mit André Schürrle, Joel Matip und Robert Huth. André Schürrle, Joel Matip, Robert Huth. Ich bin Luis Holtby, Jan Kirchhoff, Christian Fuchs. Luis Holtby, Jan Kirchhoff, Christian Fuchs. Ich habe gespielt mit André Schürrle, Joel Matip, Robert Huth. Ich bin Luis Holtby, Jan Kirchhoff, Christian Fuchs.
Also, Christian Fuchs hat auf jeden Fall gespielt mit Robert Huth in Leicester. Die waren ja, glaube ich, beide in der Meistermannschaft. Christian Fuchs könnte mit Joel Matip gespielt haben auf Schalke. Mit Schürrle würde ich erstmal ein Fragezeichen dran machen. Jan Kirchhoff. Der hat auf jeden Fall irgendwo in England gekickt. Das könnte natürlich irgendwie Richtung Hut gehen. Auf Schalke mit Matip gegebenenfalls. Mit Schürrle bei Mainz. Weiß ich nicht. Holtby, Matip, Schalke. Holtby, Schürrle, Mainz. Holtby, Hut. Nationalmannschaft vielleicht. Ich gehe mit Luis Holtby.
Falsch.
Dann gehe ich mit Christian Fuchs.
Korrekt. Hast Hut und Matip hergeleitet und Schürrle?
Boah, Schürrle.
Bei Mainz?
Ach, bei Mainz, okay.
Aber wunderbar, bei Luis Holtby hat die Falle zugeschnappt. Ich habe extra mal nochmal nachgeschaut, dass er wirklich mit Hut nicht gespielt hat, hat er nicht. Bei Jan Kirchhoff hat die Falle auch zugeschnappt, insofern, dass ich genau das, Jan Kirchhoff war ja auch mal in England, Hut, vielleicht war da irgendwie eine Verbindung da. Aber Jan Kirchhoff war in Sunderland, hat seine 4 Einsätze in der Premier League in Sunderland.
Den habe ich auch rausgeschmissen, weil ja. Hut habe ich auch nur bei Leicester und bei Chelsea auf dem Schirm in England und da war Kirchhoff meiner Ansicht nach nicht.
Ja. Aber geht trotzdem an mich, 0-1, gehst mit Rückstand, Hypothek ins Zweite. Ich habe gespielt mit Lukas Podolski, Thomas Gravesen und Owen Hargreaves. Lukas Podolski, Thomas Gravesen und Owen Hargreaves. Ich bin Stefan Wessels, Thomas Hitzelsberger, Markus Babbel. Stefan Wessels, Thomas Hitzelsberger, Markus Babbel. Ich habe gespielt mit Lukas Podolski, Thomas Gravesen, Owen Hargreaves. Ich bin Stefan Wessels, Thomas Hitzelsberger, Markus Babbel.
Mhm. So. Wessels Hargreaves könnte Bayern sein. Wessels Poldi könnte Bayern oder Köln sein. Gravesen, wo hat denn der gespielt? Beim HSV? In Everton. Hitzelsberger, Poldi. Sicherlich in der Nationalmannschaft. Mit Hargreaves sehe ich keine Verbindung. Babbel. Ich gehe mit Stefan Wessels.
Du gehst mit Stefan Wessels und das ist absolut korrekt. Hergeleitet, ebenfalls korrekt. Podolski Köln, Gravesen Everton, weil Stefan Wessels in Everton war und Owen Hargreaves bei den Bayern. Da wollte ich einfach nur bei den Antworten die drei Legionäre in der Premier League, um irgendwie diese Gravesen-Schiene oder Hargreaves-Schiene aufzumachen. Mhm. Aber hast du durchschaut, 1-1 und damit, wie so oft, der entscheidende Durchgang. Ich habe gespielt mit Leon Andreasen.
Nicht Andreasen?
Nicht Andreasen, sondern Andreasen. Leon Andreasen, Andrea, wie auch immer, Tamás Hajnal und Marco Streller. Leon Andreasen, Tamás Hajnal, Marco Streller. Ich bin Imre Sabic, Jurica Vranjes oder Martin Stranzl. Imre Sabic, Jurica Vranjes, Martin Stranzl. Gespielt mit Leon Andreasen, Tamás Hajnal und Marco Streller. Ich bin Imre Sabic, Jurica Vranjes, Martin Stranzl.
Also. Herrn Drösen. Bremen. Hannover.
Hannover.
Heinal. Stuttgart, Dortmund, KSC. Streller. Auch beim VfB. Šabić und Heine halt sicherlich zusammen, würde ich sagen. Franjes und Andreasen auch. Wo der außer in Bremen gespielt hat, weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Also der Franjes. Stranzel Streller könnte ich mir vorstellen. Stranzel Heinal könnte ich mir vorstellen. Das ist die Frage der Andrösen. Šabić Heinal auch auf jeden Fall in der Nationalmannschaft. Ich gehe mit Martin Stranzel.
Falsch.
Dann gehe ich mit Imre Šabić.
Korrekt. Leon Andreasen?
Keine Ahnung.
Mainz. Andreasen kam, glaube ich, von Mainz zu Bremen.
Ja, Andreasen hatte ich da auf dem Schirm, aber Šabić nicht.
Ja. Heiner?
Nationalmannschaft.
Ungarn, genau. Und Marco Streller in Köln. Vranjes wollte ich mit Andreasen die Bremen-Schiene aufmachen. Heinal Ungarn natürlich. Und Stranzel hätte man mit Heinal bei Stuttgart sehen können. Mit Streller glaube ich auch irgendwo.
Nee, warte. Auch in Stuttgart, oder?
Ah, auch in Stuttgart, genau. Und Andreasen nirgends. Ja, damit gewinne ich dieses Mal. Aber war auch schwer, muss ich sagen, war schwer. Gab viele Fährten, aber
gut.
Beim nächsten Mal vielleicht wieder an dich.
Kommen wir zum Schwerpunkt. Und wir hatten ja in der letzten Folge so einen kleinen Teaser zu den Fanprotesten gegen die möglichen Beschlüsse der Innenministerinnenkonferenz in puncto Fußballsicherheit. Und da habe ich gedacht, dann bringe ich die heute doch mal mit. Was ist denn draus geworden? Haben die Proteste gewirkt? Oder ist alles so durchgegangen wie gefordert? Die Innenministerkonferenz hat Anfang Dezember, also ungefähr vor, weiß nicht, 2-3 Wochen getagt. Und es war ja vorher im Gespräch, dass personalisierte Eintrittskarten eingeführt werden. Also sprich, du musst nicht nur deine Eintrittskarte vorzeigen, sondern auch deinen Personalausweis. Dass mittelfristig KI-basierte Gesichtserkennung in und um Stadien installiert wird, um mögliche GewalttäterInnen, StadionverbotlerInnen vorm Stadion schon zu bekommen und im Stadion natürlich, um Pyrotechnik und Co. aufklären zu können. Und die Stadionverbotskommissionen der Vereine sollten aufgelöst werden. Und dafür sollte eine bundesweite Stadionverbotskommission ins Leben gerufen werden. Und bisher ist es so, wenn ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wird gegen eine Person, dann soll ein Stadionverbot verhangen werden. Es war der Plan, dass dann ein Stadionverbot verhangen werden muss. Das ist juristisch ein kleiner Unterschied, weil muss heißt immer, soll heißt, es soll der Regelfall sein, kann aber auch Ausnahmen geben. Also schon eine Verschärfung. Erstmal an dich die Frage, was hast du so für einen Eindruck, wie sich in den letzten drei Saisons, also von 22, 23 bis 24, 25, so die Verletztenanzahl, die Anzahl der eingeleiteten Verfahren, Verletzte durch Pyrotechnik und Co. entwickelt hat? Weil man müsste ja den Eindruck gewinnen, deutlich nach oben gegangen bei dem, was jetzt so gefordert wird.
Ich würde die Frage einmal noch kurz zurückstellen wollen und eine Zwischenfrage noch, weil es ist ja so, dass ich dich auch gebeten habe, auch aus Eigeninteresse, wie so oft bei solchen Themen, dass du mir, aber auch uns allen, die jetzt hier zuhören, das einmal so grob umreißt. Und was ich tatsächlich nicht weiß, ist auch noch einen Schritt früher, also vor dieser ominösen Innenministerkonferenz, die wahrscheinlich fast jeder Fußballfan, der irgendwie mit Bundesliga zu tun hat, jetzt auch mal gehört hatte, woher denn überhaupt dieser Impuls grundsätzlich kam, da jetzt Verschärfungen zu machen?
Also es ist wohl so, also diese Innenministerinnenkonferenz tagt ja irgendwie, weiß ich nicht, 2-3 Mal im Jahr oder so, um dann Beschlüsse eben in dem Feld zu fassen. Also da geht es nicht nur um Sport oder um Fußball, sondern um...
Ich glaube, bekannt halt geworden damals während Corona. Da war genau, ja diese genau. Innenministerkonferenz.
Und es gibt über das ganze Jahr verteilt, ich sag mal, auf niedrigeren Ebenen Arbeitsgruppen, die gewisse Dinge vorbereiten. Unter anderem gibt es auch eine Arbeitsgruppe Sport und Fußball, die halt jetzt gedacht hat, es wäre schlau, sich mal wieder mit dem Thema zu befassen und zu gucken, wo wir in Anführungsstrichen Anpassungsbedarf haben. Und so kam das auf die Tagesordnung.
Okay, also kein konkreter Anlass in dem Sinn jetzt, sondern... Einfach ein Hirnfurz, mal, da könnten wir auch mal hier.
Ja.
Okay, wie mein Gefühl ist, wie sich das entwickelt hat, Verletztenzahl hast du gemeint und oder Betroffene von irgendwelchen Gewalteinwirkungen, Keine Ahnung. Gibt es jetzt zwei verschiedene Gefühlswelten, würde ich sagen. Gefühlswelt 1, der die Person in mir, die gerne gefährliche Ultra-Videos guckt und was gerade für neue Entwicklungen in der Szene gibt. Da würde ich sagen, enorm zugespielt. Also einiges auch. Jetzt hier zusammentreffen, da ein nettes Tete-a-Tete. Was jetzt den reinen normalen Stadionbesucher betrifft, würde ich eher sagen, ich kann gar keine Entwicklung, könnte ich gar nicht benennen. Dafür bin ich auch selber einfach zu wenig im Stadion. Aber zumindest ist mir nichts bekannt, dass es groß Berichte gibt, dass Dinge passiert sind. Sagen wir mal, nehmen wir mal rassistische Vorfälle im Stadion. So, nehmen wir das mal aus, weil das ist noch das, wo ich jetzt berichten würde. Aber ich glaube, das fällt ja da gar nicht rein, würde ich jetzt sagen. Weiß ich gar nicht. Davon abgesehen, wenn es jetzt wirklich um so reine Gewaltgeschichten geht, würde ich sagen, gibt's nichts, weil man auch ja das Gefühl hätte, wenn es das gegeben hätte, hätte man das sicher mitbekommen, weil womöglich wäre das ein Thema gewesen für die Medien.
Genau so ist das. Ich habe mir mal den aktuellen Jahresbericht, der kam auch relativ passend um die Innenministerinnenkonferenz raus, der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze, der CIS, kennt ja der ein oder andere wahrscheinlich, ist jetzt auch nicht zwingend eine Stelle, die Fußballfans komplett zugeneigt ist. Und die haben sich in den oberen 3 Ligen, also erst bis 3. Liga, die letzten 3 Jahre angeguckt, bis zur abgelaufenen Saison 24-25. Und haben festgestellt, dass die Anzahl der BesucherInnen um knapp 3 Millionen gestiegen ist in den Stadien. Also von 22,8 auf bisschen was über 25 Millionen. Die Anzahl der eingeleiteten Verfahren auf 4.700 gesunken ist, war in der Spitze 23/24 bei bisschen was über 6.000 und jetzt um anderthalb wieder runter. Und da ist eben alles drin, also auch das, was du gesagt hast, also alles, was sozusagen zur Anzeige gebracht wird und verfolgt wird. Das kann von Körperverletzung, Sachbeschädigung, Pyroeinsätze,
Belästigung auch.
Belästigung, rassistische Beleidigung oder Beleidigung generell alles sein. Die Anzahl der Verletzten ist insgesamt auch runtergegangen. Die Anzahl an Verletzten durch Pyro ist in etwa gleich geblieben. Unter 100 gesunken. Also ist jetzt nichts, was Anlass gibt, aus meiner Sicht, um krasse Verschärfungen zu diskutieren, weil es halt einfach nicht krass schlimmer geworden ist und das viel zitierte auf jedem Volksfest geht schlimmer zu, möchte ich hier gar nicht bemühen, aber
ist so.
Aber ist so. Bei den Zahlen muss man berücksichtigen, dass so Einzelereignisse das natürlich krass hochtreiben. Also wenn es irgendwie als Beispiel im November 2023 gab es eine relativ große Auseinandersetzung zwischen Polizeikräften und Fans von Eintracht Frankfurt. Da gehen natürlich die Zahl der eingeleiteten Verfahren und auch möglicherweise der Verletzten leider Gottes deutlich nach oben. Darüber hinaus sank auch die Arbeitsbelastung der Polizei. Das wird ja auch immer als Argument eingeführt. Wir müssen mehr machen, mehr verschärfen, damit die Kolleginnen der Polizei nicht mehr so überbelastet sind. Es wird weiterhin als hoch eingestuft, aber es geht zurück im Vergleich zu vorherigen Jahren. In dem Beobachtungszeitraum um fast 9%, also immerhin. Immer noch zu viel, aber immerhin.
Wobei wir da ja auch mal, hatten wir auch mal, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das war, ich glaube, da ging es darum, wer die Einsätze der Polizei bezahlen sollte, wo wir, glaube ich, auch eine ganz gute Diskussion hatten und da, also sei an der Stelle eine alte Folge empfohlen. Und da war ja, glaube ich, auch die Sache, dass es so ein bisschen die Frage ist, wie diese Einsätze überhaupt oder diese Spiele dann klassifiziert werden, so quasi. Selbst wenn es viele oder wenige sind, ist es, oder die Arbeitsbelastung dann in dem Fall hoch oder niedrig, ist es manchmal ja auch so, dass man sieht, okay, warum sind denn da überhaupt so viele? Ja. Und ist es vielleicht auch so, um nachher hinzustehen und zu sagen, guck mal, wir haben hier so und so viele Stunden Einsatz, um da was zu erwirken. Da spielen ja dann auch verschiedene Kräfte mit rein.
Ja, genau so ist das. Da haben wir das diskutiert. Das Einzige, was wenig überraschend nach oben gegangen ist, ist die Anzahl an Missbrauch von Pyrotechnik. Ich glaube, da
sind wir uns einig.
Sind wir uns einig, ist um satte 73% hochgegangen.
Würde auch sagen, gewollt, ist kein Zufall.
Das ist so. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf zurück. Also ich wollte es ein bisschen mit den Zahlen einordnen, um die Frage zu stellen. Du hast ja quasi eben schon aufgemacht, wie kam man jetzt da drauf, darüber zu sprechen? Also die Zahlen geben jetzt nicht zwingend den Anlass.
Du hast vorhin gesagt, es 4.000 Verletzte von 25 Millionen, hast du gesagt. Das ist, ich habe es mal kurz ausgerechnet, 0,016%. Kann man jetzt sicher diskutieren, würde jetzt sagen, von 25 Millionen ist es dann doch ein sehr, sehr, sehr niedriger Prozentsatz.
Bei Verletzten sogar nur 1.100. Die 4.000 noch was waren die eingeleiteten Verfahren.
Okay, ja, okay.
Also ist sogar noch niedriger.
Wie viele Verletzte?
1.100.
Okay, Verletzte, ja, wir müssen ja nicht Verletzte, wir müssen ja Betroffene von all den Geschichten, die damit rein sind. Aber dann ist okay, also 4.000 Verfahren von 25 Millionen Menschen, bei 25 Millionen Besuchern, dann sind wir bei 0,016%. Ist, ja, also hast du tatsächlich nicht nur auf dem Volksfest, sondern hast du wahrscheinlich sogar im Supermarkt mehr. Weiß ich nicht. Ist jetzt dahin, also kann ich nicht belegen, aber geht wahrscheinlich in eine ähnliche Richtung, weil einfach sehr niedrig.
Ist im absoluten Promillebereich.
Also Dunkelziffer ist auch da bei beiden wahrscheinlich vorhanden. Im Supermarkt, wenn ich jetzt zum Beispiel am Self-Checkout mal ein Produkt vergesse zu scannen.
Wenn du die PlayStation wieder als 500 Gramm abgewogene Tomaten durchscannst. Ja,
dann ist es sicherlich ein Kavaliersdelikt. Und so ähnlich ist es vielleicht auch, wenn ich eine Bratwurst im Stadion auf jemanden werfe. Kriegt halt keiner mit.
Und man darf bei den Verfahren ja auch nicht vergessen, das sind die eingeleitet wurden. Also da gibt es ja auch die Anzahl an Sachen, wo nichts hinten bei rumkommt. Mhm. Also ne, wo es zu keiner Verurteilung kommt. Zu keinen Sanktionen.
Ja, ich wollte jetzt tatsächlich darauf raus, was dann wirklich auch rein rechtlich, juristisch verfängt, dass man sagt, hier sind wirklich Dinge nachweislich passiert. Das ist ja dann schon ein sehr, sehr geringer Prozentsatz, ja.
Ja. So, und was jetzt beschlossen wurde, die bundesweite Stadionverbotskommission wird zwar kommen, aber wird nicht die Kommissionen der Vereine ablösen, sondern ist eher so eine übergeordnete Arbeitsgruppe, die einheitliche Regelungen für Stadionverbote erarbeitet, weil das wohl sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Also was vor Ort stadionverbotswürdig ist, sage ich mal. Zukünftig reicht die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nicht mehr gleich für ein Stadionverbot, was ich auch ein bisschen schräg fand bis hierher, weil eben ja noch nicht klar ist, also ne, du giltst ja als unschuldig, bis du verurteilt bist. Warum kriegst du dann vorher schon Stadionverbot? Jetzt muss der konkrete Tatvorwurf zumindest sehr substanziell dargelegt werden von Polizei und Staatsanwaltschaft. Also, dass man zumindest schon mal so eine Prognose hat, in welche Richtung es geht. Das ist aus meiner Sicht sogar eine Verbesserung zu vorher. Und das war's. Alles andere ist vom Tisch. Es wird keine personalisierten Tickets geben. Es wird erstmal keine KI-basierte Auswertung von Bildern im und ums Stadion geben. Das Thema Pyrotechnik hat gar keine Rolle gespielt. Wird aber, habe ja vorhin schon gesagt, die arbeiten ja quasi ganzjährig in Arbeitsgruppen weiter, wird in der entsprechenden Arbeitsgruppe da bearbeitet und eventuell im Juni 2026 auf der InnenministerInnenkonferenz besprochen.
Okay. Das heißt, von dem ursprünglichen Schreckensszenario ist dann gar nicht so viel übrig geblieben.
Nee.
Und kann man sagen, warum da nicht so viel übrig geblieben ist? Also gibt es, welche Gründe sind das?
Also ich glaube, dass, mal anders. Es ist ja immer leicht, also ich finde es immer leicht, auf Kosten von Fußballfans, Ultras und Co. Politisch Punkte zu machen. Ne, du hast ja schon gesagt, dann kommen da irgendwie drei Videos, wo es extrem martialisch aussieht. Ultras ja mit ihrer Kultur auch wenig Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mit Menschen zu sprechen, sich zu erklären, sind, glaube ich, relativ leichte Ziele. Deswegen, glaube ich, war das so unter der gesamtgesellschaftlichen Debatte, wie sicher ist Deutschland noch? Glaube ich, eine einfache Zielgruppe, wo ich draufgehen kann, ohne irgendjemand groß zu vergrätzen von meinen WählerInnen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eben dieses Thema Pyrotechnik so groß gemacht wird.
Ja, ich meinte jetzt, warum es jetzt tatsächlich dann nicht so kam, wie sich das die Initianten vorgestellt haben.
Also, ja, genau. Ja, und ich glaube, dass dann durch die Zahlen der CIS einmal so ein bisschen das zurückgeholt wurde, weil da war mal deutlich, dass das Problem gar nicht so groß ist, wie es aufgeblasen wird. Und ich glaube schon, dass auch nach wie vor, das hat man ja in den vergangenen Jahren bei gewissen Dingen gesehen, der Protest auch immer noch wirkt. Also, dass man es schafft, dass alle Fangruppen, die sich sonst nicht mit dem Arsch angucken, sich aber zusammenraufen für so einen Protest.
Ja, also ohne, dass ich jetzt da besonders tief im Thema drin war und das eher so ein bisschen von außen auch mitverfolgt habe, muss auch sagen, ich hatte danach, als es dann kam, habe ich mich kurz gewundert, aber dann hatte ich so das Gefühl, dass es zum einen eine schlechte und zum anderen aber auch eine gute Nachricht ist für die Fankultur und die Vertreterinnen davon. Weil, also die gute Nachricht, Protest wirkt noch, immer noch. Hatten wir jetzt neulich auch schon mal, hier Beispiel Spanien. Aber gerade auch in Deutschland, Protest wirkt, Tennisball, 15:30, 12 Minuten Schweigen. 12. Genau. Wirkt noch, aber es ist jedes Mal richtig viel Arbeit. Es ist richtig viel Arbeit, es braucht ultra viel Koordination, Absprache und immer wieder das Aufeinanderzugehen der verschiedenen Fankurven, die sich dann zusammenschließen müssen. Und jetzt kann man nur die Hoffnung haben, dass es dadurch, dass es jetzt häufiger gab, die Wege einfach jetzt auch kürzer geworden sind, weil die Absprachen leichter sind, wovon ich fast mal ausgehe. Aber ich glaube auch, also ich unterstelle bei solchen Sachen meistens dann so, wenn ich jetzt mal kurz einen Schritt zurückgehe und rational überlege, unterstelle ich dann immer, dass die Leute, die das öffentlich fordern und das dann initiieren, wie jetzt diese Konferenz, die sind ja nicht doof. Die, wenn sie doof wären, würden sie nicht da sitzen, wo sie sitzen und könnten nicht solche Forderungen nach außen tragen. Das heißt, sie sind nicht doof. Die Zahlen waren denen bekannt, müssen denen bekannt gewesen sein. Die sind kein Geheimnis. Und selbst wenn sie nicht öffentlich waren, hole ich die mir vorher ein, weil ich ja wissen will, hat das überhaupt Aussicht auf Erfolg? Und das wäre ja die erste Anlaufstelle. Wie sind denn überhaupt die Zahlen? Also es ist absolute Basic, was ich ja machen muss, wenn ich sowas fordere. Und wenn ich jetzt aber unterstelle, dass sie die Zahlen ja schon kennen, dann komme ich eher so zu der Ansicht, dass das halt gemacht wurde als Testballon. Zum einen als Testballon, um zu gucken, wie groß ist der Widerstand, nicht nur bei den Fußballfans, das ist natürlich groß, aber auch so in der Bevölkerung, wie du sagst, ist eigentlich ja oftmals so leicht mitgenommene Stimmen und auch leicht mitgenommene Gegenstimmen, wenn es um Fußballsachen geht. Kann man ja immer mit Steuerzahler kommen. Und also eben zum einen Testballon und zum anderen aber auch vielleicht, und das ist jetzt nochmal eine Stufe weitergedacht, auch genau dieser Versuch, diese Fanlager zu zermürben. Also wirklich jedes Mal aufs Neue die herauszufordern, sich jetzt zusammentun zu müssen, um diesen Protest wirksam zu gestalten. Und wenn ich das jedes Mal aufs Neue mache, und wenn ich das dreimal mache und viermal mache, vielleicht beim fünften Mal wird es weniger, beim sechsten Mal wird es vielleicht dann noch weniger, weil die irgendwann sagen, boah, also der ganz, ganz harte Kern, den wirst du immer dabei haben dann bei den Protesten, aber vielleicht brechen die Ränder weg. Und dann hast du statt 10.000 vielleicht nur noch 9.000 am nächsten Mal. Dann hast du nur noch 8.500, dann hast du nur noch 7. Und so schwindet es langsam und es wird weniger mehrheitsfähig. Und man muss auch ehrlich sagen, wenn ich dann jetzt wieder in die Stadien gucke, kurz bevor diese Konferenz dann stattfinden sollte, wo sie dann teilweise reihenweise Pyro abbrennen, und ich mir denke, ja, ich meine, da sind wir, glaube ich, auch einer Meinung, haben wir bei anderen Dingen auch schon gesagt, es ist einfach dämlich. Ja, okay, wir haben es verstanden, ihr, hey, stay strong, bleibt bei euch, wow, geil, wir lassen uns nicht verbiegen, aber es ist halt einfach dämlich und es ist realpolitisch gesehen, wenn man das Wort jetzt bemühen will, einfach kompletter Humbug.
Ja, auf jeden Fall. Was, also ich glaube auch, dass so ist, wir lassen hier mal ein paar Ballons hoch und gucken mal, wie groß der Widerstand tatsächlich ist und
was bleibt kleben?
Genau, und dann können die anderen das als Erfolg verkaufen, dass wir nicht so schlimm waren, wie wir angekündigt haben und wir schauen mal, wie lange das weitergeht. Das glaube ich auch. Da bin ich bei dir. Was für mich so ein bisschen anders ist als die anderen von dir angesprochenen Proteste, 12-12, Tennisball und Co. ist, dass es in einem wesentlichen Punkt aus meiner Sicht eine wirkliche Verbesserung für Fußballfans gibt. Weil das gab es so in den letzten, aus den letzten Debatten heraus nicht.
Aber ist es eine Verbesserung oder nur Schadensbegrenzung?
Also ich finde der Punkt, dass du jetzt nicht mehr quasi mehr oder weniger automatisiert ein Stadionverbot bekommst, wenn ein Ermittlungsverfahren gegen dich eingeleitet wird, sondern das wirklich erstmal dargelegt werden muss.
Aber das gab es vorher.
Nee, das gibt's jetzt. Vorher.
Aha, naja, also
so. Okay. Also das
ist nicht der Status Quo bestätigt, sondern
okay, genau, sondern es ist aus meiner Sicht verbessert. Das gibt mir so ein bisschen Hoffnung, weil da ist ja irgendwas angekommen bei den Leuten. Also der Protest muss gewirkt haben. Und was nach wie vor, glaube ich, den Knoten lösen würde, ist halt, haben wir auch schon mehrfach diskutiert, wenn man irgendein Agreement bei dem Thema Pyrotechnik bekommt, weil das ja der eigentliche Streitpunkt ist, um den es geht. Weil man, also wenn man ehrlich ist, Gewalt im Stadion in Deutschland spielt de facto keine Rolle mehr. Auch schon lange keine Rolle mehr, das wirklich
zumindest
im Stadion.
Nicht so nennenswert, dass man solche Maßnahmen, wie du vorhin gesagt hast, ja.
Also es gibt super wenig Platzstürme, es gibt auf den Tribünen, dass sich Fans gegeneinander knallen, wie in den 80ern oder sonst was. Das gibt's in Deutschland de facto nicht mehr.
gar nicht möglich. Also durch so, Blocktrennung, genau. Pipapo, alles.
So. Das, wenn sich Leute irgendwie 40 Kilometer vom Stadion weg, zwei Tage vorm Spiel auf einem Baumarktparkplatz treffen würden, das wirst du auch mit den Maßnahmen nicht vom Tisch kriegen. So. Das, ne? Da gibt es andere Möglichkeiten, das zu ahnden. Also der eigentliche Streitpunkt ist doch nach wie vor das Thema Pyrotechnik. Und da muss es jetzt von Verbänden, Vereinen, Politik und FanvertreterInnen eine Lösung geben für. Dann ist doch das Ganze.
Ja, also da komme ich gleich noch drauf zurück. Ich wollte noch einmal sagen, zu dem, dass du jetzt sagst, dass es eine Verbesserung gibt, auch da bin ich dann halt immer skeptisch, weil ich mir denke, wie gesagt, ich glaube nicht, dass die Leute, die das initiiert haben, dumm sind. Und es wäre schon ziemlich dumm, wenn man so, ich sage jetzt mal, ohne Not so ein Thema vom Zaun bricht und danach mit weniger rausgeht. Also irgendwo, wie Rudi Assauer gesagt hat, wenn der Schnee schmilzt, siehst du, wo die Scheiße liegt. Also irgendwo vermute ich, da haben die auch was gekriegt, also die Leute, die es initiiert haben, wo sie gesagt haben, ja, mein Gott, dann sollen die hier das als Sieg verkaufen, aber dafür haben wir das. Also ich kann mir nicht anders vorstellen, warum sollen die mit weniger, weil die haben ja, also die anderen haben ja nichts in der Hand, die können ja einfach nur mal abwehren. Die Fan-Initiativen. Also die können nur abwehren. Die können ja denn, wenn die fordern, dann würde ich dann sagen, ja, okay, wir machen das nicht, was wir vorhatten, aber jetzt eure Forderung, warum soll, also wäre nicht blöd.
Naja, was natürlich immer sein kann, ist, dass irgendwo ein Gerichtsverfahren anhängig ist.
Dann wäre es ja wirklich sehr dämlich gewesen.
Naja, wo eine Tendenz klar ist, dass der Staat das verliert.
Aha, wo sie schon wussten.
Und sie kassieren es vorher, also wo die aus den Vorverhandlungen schon die Tendenz vom Gericht mitbekommen haben.
Dann Flucht nach vorne erstmal.
Der wird für euch in die Binsen gehen und verkaufen das jetzt als Erfolg. Das kann man natürlich, weiß man nicht, ne?
Ja, das kann natürlich sein. Ja, und bei der Pyro-Geschichte, ja, da ist meine Meinung auch relativ klar und die ist jetzt nicht besonders fanfreundlich. Weil ich mir, also ich bin überhaupt kein Gegner von Pyro. Ich mag ja die südländische Stimmung. Nein, ich bin überhaupt kein Gegner von.
Danke, Herr Dahlmann.
Bin überhaupt kein Gegner von Pyro. Ich finde nur einfach, dass sich die Fankurven beim Thema Pyro selber im Weg stehen und es aus meiner Sicht da zu wenig aufeinander zugehen kann ich jetzt gar nicht sagen, weil da viel zu wenig im Thema drin bin und auch viel zu wenig in den Dialogen, die es da gibt oder nicht gibt, drin bin. Aber ich sehe keine Ideen von oder auch keinen Wille zu Ideen aus Fankurven, wie man das Thema konstruktiv angehen kann. Ja, ich weiß, es gibt vereinzelt Ideen zu Pyrozonen. Es gibt immer wieder Experimente mit kalter Pyro und so weiter. Alles okay, aber es ist ja überhaupt nicht flächendeckend. Es sind Spitzen irgendwo, mal eine Fankurve aus Dänemark oder so. Aber ich sehe da, ich finde, es gibt zu wenig Wille, da konstruktiv eine Lösung zu finden, weil es ist klar, dass never ever die Politik das erlauben wird. Digga, nie im Leben wird das erlaubt werden. Und gegenüber der einfachen Bevölkerung, den normalen Fußballfans oder auch Nicht-Fußballfans, ist es utopisch aus Fansicht, dass man die auf ihre Seite zieht, weil dafür kommt es leider dann wiederum zu häufig vor, dass unkontrolliert irgendwo mal was rumgeschossen wird. Das kommt dann, also kommt nicht häufig, aber zu häufig dafür vor und wird natürlich auch zu medienwirksam dann ausgeschlachtet. Deswegen ist für mich da, ja, fehlt mir da so ein bisschen der Wille zur Ideenfindung, wie man damit umgeht.
Ja, ich sehe das ein Stück weit anders. In dem Dialog, das war vor Corona auf jeden Fall noch.
Da war man mal recht weit. Also für
genau, da war man bei dem Thema mal recht weit. Und da haben ja die Verbände und die Politik dann abgebrochen einseitig. Also da war es nicht so, dass die FanvertreterInnen nicht gewillt waren, eine Lösung wie auch immer hinzubekommen, sondern da wurden Zusagen von Verbandseite nicht gehalten. Und also ich glaube schon, dass es, wenn man in Richtung kalte Pyro das mal ernsthaft angeht, glaube ich schon, dass man durch einen Knick kommen kann. Es ist auch klar, dass die Politik und auch die Verbände dann sagen werden, wenn ihr Böller schmeißt, Raketen schießt, fliegt ihr alle raus. Auch vollkommen zu Recht dann.
Wenn also, ihr ne? Böller schmeißt, fliegt ihr raus.
Ja, das ist auch vollkommen zu Recht. Aber für diese reine Fackel-Rauchbomben-Thematik glaube ich, dass es eine Lösung gibt, wenn alle eine Lösung wollen. Und das sehe ich ehrlich gesagt eher bei Politik nicht, dass die eine Lösung
wollen. Bin da komplett bei dir. Und ich glaube auch nicht mehr, dass es durch diese Gespräche, das habe ich nicht mehr den Glauben, dass das irgendwie mal fruchten kann. Da müsste wirklich, glaube ich, auf beiden Seiten irgendwie mal so vorne das ausgewechselt werden, dass man da frisch rangeht. Aber so wie das jetzt ist und wer da mit wem redet und immer wieder neu redet, wird es da, glaube ich, zu keinem Ergebnis kommen. Ich meine eher, also ich habe den Eindruck, dass die Fanszenen kein wirkliches, echtes, ernsthaftes, aufrichtiges Interesse dran haben, eine alternative Lösung zum jetzigen Status quo zu finden. Das ist meine Unterstellung, die ich habe an die Fanszenen. Warum? Weil, da kommt eben das ins Spiel, weil es gibt keine Ideen, es gibt keine konstruktiven Vorschläge, was man stattdessen machen kann. Gar nicht, wie man den Status quo jetzt legalisieren oder weißt du, so, sondern mir geht es wirklich darum, was kann man als Alternative machen, weil wir ja auch finden, dass das jetzt doof ist. Aber sie finden das ja jetzt gar nicht doof. Das ist ja der entscheidende Punkt. Die Fanszenen würden das ja gerne so weitermachen. Und deswegen habe ich den Eindruck, denken die Fanszenen, wie können wir den Pyro-Einsatz, den wir jetzt haben, legalisieren, statt zu denken, wie können wir Pyro verwenden, aber auf eine alternative Art und Weise. Verstehst du, was ich meine, den Unterschied?
Und das glaube ich,
weil ich den Eindruck habe, und das ist auch eine Unterstellung, dass die Ultra-Kultur es als Selbstverständnis sieht, diese Pyro zu verwenden, und das meine ich gar nicht als Kritik, sondern ist mein Eindruck, dass es zum Selbstverständnis gehört, es zu verwenden und dass es auch dazu gehört, das vermummt zu machen und weißt du, wie ich meine? Ich habe das Gefühl, das gehört da dazu und dass es deswegen kein echtes Interesse gibt, eine Alternative zu finden.
Und das glaube ich nicht, weil aus meiner Sicht das Schlimmste, was im Ultrajahr passieren kann, ist Stadionverbot. Und mit einer Pyrofackel in der Hand ist die Wahrscheinlichkeit trotz Vermummung und allem.
Aber wieso machen sie es dann trotzdem?
Ja, weil es für sie dazugehört. Ja. Das ist so. Mhm. Aber wenn man eine Lösung generieren würde, beispielsweise mit kalter Pyro, dann kann ich die ja auch überall im Block zünden.
Ne, aber dann wäre ich doch als jemand, der Angst hat davor, das Schadenverbot zu kriegen, auch wenn es zu meinem Selbstverständnis geht, dann hätte ich doch ein riesen Interesse dran, was zu finden, wie ich dasselbe machen kann, also wie ich vapen kann, ohne zu rauchen.
Ja, aber ich bin doch darauf angewiesen, dass diejenigen, die es legalisieren müssen, also Politik und Verbände, mit mir sprechen. Und das machen die ja nicht. Es gibt ja kein Interesse.
Aber weil man über das Falsche spricht. Man spricht ja drüber, wie kann ich die jetzige Pyro, diese Fackeln und alles, was jetzt gerade verwendet wird, wie kann man das legalisieren? Und das wird niemals passieren. Niemals. Deswegen würde ich
man spricht ja aktuell gar nicht.
Angenommen,
über die Thematik.
Für einen Moment angenommen, man würde sprechen, würde das zu keinem Ergebnis führen. Das würde nie passieren. Du glaubst doch nicht, dass Politiker sich irgendwann hinstellen werden und sagen, ja, doch, wir haben ja jetzt eine Lösung gefunden. Auf die und die Art könnt ihr das machen, diese 100 Grad heißen, wir denken an Johannes B. Kerner, Dinger da hochzuhalten zwischen Familien und so weiter. Kein Politiker wird sich dafür gerade stehen. Niemals.
Ja, aber kein Politiker wird ja auch dafür gerade stehen, wenn jetzt irgendein Fanvertreter kommt und sagt, guck mal hier, wir haben 100 Grad heißes Pyro entwickelt. Dürfen wir das jetzt in der Kurve zünden, ohne dass sie uns rausschmeißt? Auch da würde ja kein Politiker.
Also das meine ich ja, genau. Ja, genau.
Ja,
aber weil man über diese 100 Grad heiße Pyro spricht und wenn man jetzt in dem Bild bleibt, wenn ich dann als Fanvertreter ja weiß, dass es niemals legalisiert wird, ich aber Angst habe, dass ich sonst aus dem Stadion fliege, aber unbedingt Pyro machen will, dann würde ich denken, da erfinde ich, blöd gesagt, dann erfinde ich kalte Pyro. Wenn das euer Problem ist, dann machen wir es kalt, dann erfinden wir hier was.
Ja, aber die Bereitschaft dazu, da mitzugehen, muss doch von den Verbänden und Vereinen kommen. Und der Politik letzten Endes.
Ich glaube aber nicht, dass die Politik generell Pyro grundsätzlich, das Erscheinungsbild, wie es aussieht, das wollen die, glaube ich, nicht verbieten, sondern die schieben ja immer die sicherheitsrechtlichen Aspekte vor. Das ist das Einzige, was sie in der Hand haben. Egal, ob sie es blöd finden und das Einzige, was sie politisch-juristisch ja in der Hand haben. Ansonsten darfst du auch keine Wunderkerzen im Stadion haben.
Aber das Signal muss doch kommen, aus der Ecke, weil eben die letzten Gespräche an der Ecke gescheitert sind.
Du meinst, doch, dass die Politik sagt, wenn ihr kalte Pyro erfindet, dann können wir reden?
So ungefähr.
Okay, also, da sind wir zu wenig drin, weiß ich nicht.
So, dass von denen das Signal kommt, wenn es eine Lösung gibt, die, ich überspitze jetzt mal, niemanden mehr gefährdet, können wir reden.
Ich denke nur, dass wenn es diese Lösung geben würde, aus Fansicht, wenn wir die sagen, wir haben ja was, ob das jetzt Zonen sind, ob das diesen, das und die trotzdem nicht reden, dann würde man das, hätte man das auch mitbekommen. Das war aber nie das Thema, dass die Fanvertreter gesagt haben, wir haben hier eine super Lösung, aber die wollen nicht mit uns reden. Das war ja nie das Thema, sondern das Thema, also wie gesagt, ich bin nicht drin, aber ich denke, dass man das dann mitbekommen hätte. Und meine Erinnerung war immer das Thema, die wollen nicht mit uns reden und die sind doof, so.
Naja, es ist so ein bisschen halt Henne-Ei-Prinzip. Wer muss jetzt sozusagen den ersten Schritt machen? Weil bis jetzt sagen ja alle Verband, Polizei, Politik und so weiter und so fort, sagen ja, gar keine Pyrotechnik. Die machen ein absolutes Verbot. Die eröffnen ja auch nicht mal. Man könnte ja sprechen, wenn.
Die könnte man ja super unterlaufen. Wenn die sagen, keine Pyrotechnik, dann nennst du es anders. Dann sagst du, nee, wir haben jetzt
ja, aber
Billy Ballo.
Du weißt, was ich meine.
Ich weiß, was du meinst.
Also es ist so ein bisschen Henne-Ei-Prinzip. Also dass beide sich irgendwo bewegen müssen, ist ja klar. Also das nicht so. Aber es wäre ja das, was, um nochmal sozusagen das rund zu machen, das ist ja der große Streitpunkt zwischen Fans auf der einen Seite oder ne, Ultras und dem Staat.
Ja, und wie gesagt, ich denke, dass aber momentan noch über das über die falsche Grundlage diskutiert wird, dass nur darüber diskutiert wird, wie können wir die Pyro, die jetzt aktuell verwendet wird, wie können wir die legalisieren? Gibt es da eine Möglichkeit? Und da, deswegen sind die Fronten auch so verhärtet, weil da wird es keine Lösung geben. Und deswegen würde ich als Fanvertreter halt denken, ja, da gehört halt auch ein bisschen Ego-Abzug dazu, dass man sagt, okay, hey, so wird es offensichtlich nicht gehen und das wissen die ja auch, weil momentan geht es ja mehr drum, und zwar von beiden Seiten, schwarzen Peter zuzuschieben, wer die Gespräche abbricht und warum, wer schuld ist an den Abbruch der Gespräche. Darum geht es jetzt gerade irgendwie mehr. Wenn ich aber eine schlaue Idee hätte und die auch, sagen wir mal, für eine breite Öffentlichkeit plausibel ist, warum das weniger gefährlich, die ganzen Punkte, ja, check all the boxes, was Sicherheitsrisiken sind. Wenn ich da eine schlaue Lösung habe oder vielleicht sogar zwei und dann will die Politik immer noch nicht mit mir reden. Ich schlage denen vor, sage, hey, wir haben jetzt zwei Ideen, guckt euch das mal an, habt ihr Bock zu reden? Und dann wollen die immer noch nicht reden. Dann stehen die, glaube ich, ganz schön blöd da, weil dann gibst du die Deutungshoheit und den moralischen Sieg an die Seite, die vorschlägt, die konstruktive Vorschläge macht, die aber dann nicht gehört werden will und nicht aufs Gesprächangebot eingehen. Weil es geht ja immer um diesen, wer hat gerade die moralische Hoheit. Und das würde sich, glaube ich, massiv Richtung Fans verschieben, wenn es heißt, wir verstehen, Pyro ist gefährlich, ihr habt Sicherheitsbedingungen. Verstehen wir, dass ihr das so denkt? Wir sehen es nicht ganz so. Verstehen, dass ihr das so denkt? Deshalb haben wir uns was überlegt. Glaube also, ich, dass es die moralische, ja, Hoheit eindeutig Richtung Fans verschieben. Und dann würde ich gern halt mal sehen, was dann die Politik macht.
Also wir sind auf jeden Fall im Juni ein bisschen schlauer, wenn das Thema dann nochmal aufs Tableau gehoben wird. Weil wenn die das nochmal ansprechen, politikseitig, müssen sie ja eine Vorstellung haben, weil sie sagen ja nicht nur, ist verboten, bleibt verboten. Dafür würden sie es ja da nicht auf die Tagesordnung heben. Also muss es ja irgendein
Ja, ich bin gespannt.
Weil Benefit dann geben.
Bin gespannt, und bevor ihr uns schreibt, ja, ich weiß, es gibt Ideen, die gibt's, aber zumindest in meinem, wie ich es wahrgenommen habe, und ich habe jetzt aus unserem Gespräch auch rausgehört, du auch nicht, sind es jetzt keine Ideen, die flächendeckend in solchen Diskussionen von Vertretern der Fans eingebracht werden, um zu sagen, ja, wir haben ja da was. Habe ich jetzt zumindest nicht den Eindruck.
Ja. Ja, das stimmt.
Ja. Bin gespannt. Grundsätzlich geht es ja dann schon auch hauptsächlich ums Thema Pyro. Immerhin hat sich dann offensichtlich, danke auch für deine Ausführungen, an anderen Fronten was getan. Fast zu schön, um wahr zu sein.
Wir mal werden gucken, sehen, was noch so kommt. Wir
werden sehen, wo die Ente kackt am Ende. aber es ja, es ist ja heutzutage bei solchen Geschichten ja meistens ja schon allein ein Sieg, wenn man was abwehren konnte.
Ja, ja, voll.
Und wenn dann die Sahne auf dem Keks wäre, dass man sogar noch was zusätzlich kriegt, dann ist es wirklich zu schön, um wahr zu sein. Aber allein, dass man die ganzen Punkte abwehren konnte, ist schon ein sehr großer Sieg und darf, glaube ich, auch entsprechend so aus Fansicht gewertet werden. Gut, können wir, glaube ich, für heute schließen. Wir haben dieses Jahr noch was vor, Jonas.
Die traditionelle Jahresabschlussfolge.
Wir können auch schon verkünden, dass ein Hörerliebling wieder dabei sein wird. Auf vielfache Nachfrage wird es auch ein großes Abschlussquiz geben.
Ist aber auch nur ein Hörerliebling. Wir werden wieder schwitzen.
Wir werden schwitzen und werden gegeneinander in einem Quiz auch antreten, werden das Jahr so ein bisschen Revue passieren lassen und werden dann, wie jetzt schon das dritte Mal?
Wie steht's denn eigentlich in den Jahresendquiz? Ich habe es jetzt gerade nicht.
Das wird
nicht
uns unser Quizmaster schön dann sicher sagen können. Also. Nee, ich hab's ja aufgeschrieben. Ist hier. Warte mal. Ich führe 2-0.
Ah, okay, dann muss ich ja dieses Jahr.
Ja, ist ja der Zug dran. Nee, es ist das dritte Mal schon, gell? Mhm. Ich glaube, ja. Nee, ich müsste mich arg täuschen, wenn du dich 2-0 führst.
Ja.
Im Gegensatz zu sonstig Leben bin ich, was Quiz angeht, also Jahresabschlussquiz, ein absoluter Underperformer. Aber ich habe mich dieses Jahr groß vorbereitet. Ich bin resilienter geworden und ich glaube auch jetzt da im Abschlussquiz wird es Phasen des Leidens geben.
Die musst du überstehen. Das ist immer so. Es wird immer Phasen des Leidens geben. Die muss man überstehen.
Aber da denke ich, dass ich da auch eben resilient genug bin und auch Lösungen finde, mich da dann aus den Situationen auch spielerisch zu befreien. Deswegen mache ich mir da wenig Sorgen. Da würde ich sagen, hören wir uns schon in ein paar Tagen wieder.
Adieu. Frohe Weihnachten.
Und tschüss. Frohe Weihnachten.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.